Graus war die Nacht, und um den Giebel der Pächterwohnung heulte Sturm. Diesen herrlichen Anfang zu einem schauerlichen Roman muß ich in meiner Jugend irgendwo gelesen haben. Seiner hohen Schönheit wegen blieb er mir im Gedächtnis, und nichts war natürlicher, als dass er mir auf der Reise von London nach Birmingham einfiel, wo ich wahrscheinlich 120 Meilen auf der Eisenbahn fuhr, ohne etwas anderes zu sehen als eine abscheuliche rote Nase, die mir gegenüber Platz genommen hatte. Kamen wir an Häusern vorbei, so fielen bisweilen einige Streiflichter in den Wagen hinein, und für einen Moment trat dann die rötliche Naturschönheit meines Nachbarn in all ihrem Farbenglanze aus der Dunkelheit hervor. Die Sache machte mich so frappant, dass mir ein anderes menschliches Wesen, das sich zufällig im Wagen aufhielt, jedes Mal, wenn wir uns einem neuen Licht näherten, einen Stoß mit dem Arm versetzte, als wollte es bemerken: »Geben Sie Acht, mein Herr, gleich kommt ein Licht, geben Sie Acht, die rote Nase.« Glückliche Stunde! Aber alles vergeht. Auch der Eigentümer der roten Nase schlief zuletzt ein. Sein Kopf sank auf die Brust herab und die Nase verkroch sich in der Hemdkrause. »Hier in Birmingham bleiben wir 4 Stunden liegen«, sagte eine freundliche Stimme, als wir endlich stillhielten, und eine Sekunde nachher entführte man mich bereits samt meinem Mantelsack und schleppte mich der Stadt zu. »Zeus Kronion! In Birmingham, wo du keine einzige gute Seele kennst, wo alles aufhört, was nach Deutschen riecht. Lieber Junge, du hast noch wenig gereist, wenn dir dort mal was passierte.« Und der Gedanke stieg in seiner Schrecklichkeit sehr beunruhigend vor meinem Geiste herauf, als ich meinem Führer durch mehrere dunkle Gassen folgte. Bald lieferte er mich an ein ziemlich schlechtes Wirtshaus ab. 3 Mädchen, eben nicht schön und wunderbar, empfingen mich, und nach einigen flüchtigen Beratungen wurde ich in ein Zimmer des oberen Stockwerks transportiert. Wunderlich sah es dort aus. Der rote Teppich war sehr zerrissen, die Tapeten alt und verdorben. Auf dem Tische lag eine Gitarre ohne Saiten, in der Ecke standen ein paar Reitstiefel, und oben unter der Wanddecke war ein Bindfaden gezogen, auf dem Apfelschnitzel getrocknet wurden. Die 3 Frauenzimmer erschienen nach einiger Zeit wieder und servierten den Tee. Es wurde mir sehr unfreundlich zumute, und unwillkürlich faßte ich in das Sofa hinter mich, um nach irgendetwas zu suchen. Ich wußte selbst nicht warum. Sieh da! Etwas Schweres geriet mir in die Hände, vielleicht, und es lief mir kalt über den Rücken, vielleicht eine Kiste mit Dolchen oder Pistolen. Da entfernten sich die 3 Frauenzimmer, blickten mich noch einmal mit sonderbarlichen Augen an, und unten hörte ich eine tiefe, tiefe Bassstimme sprechen und die Frauenzimmer kichern und lachen. Ich brachte meinen Fund aus der Sofaecke hervor. Es war ein Kistchen mit Leder überzogen. Erwartungsvoll öffnete ich es und fand darin eine Bibel. Zu meinem nicht geringen Erstaunen eine hübsche, korrekte Londoner Ausgabe, Printed Strand 54, im Jahre 1842. Um ein Abenteuer schien es mir nun, in jenem Hause geschehen zu sein. Ruhig schlürfte ich den Tee herunter und schlug das hübsche Buch auf, um zu sehen, wie sich das Wort Gottes in englischer Sprache ausnehme. Als ich aber die Stelle fand, wo geschrieben steht: »Und ihre Kamele sollen von ihnen geraubt werden, und ich will sie zerstreuen nach allen Winden«, da hörte ich plötzlich ein dumpfes Geräusch im Nebenzimmer, als wenn 2 Menschen in einem heftigen Wortwechsel gerieten, und lauschend näherte ich mich der Tür, welche die 2 Gemächer voneinander trennte. Sie war nicht verschlossen, und leicht gelang es mir zu öffnen, ohne dass von der andern Seite etwas bemerkt wurde. Da hörte ich denn zu meiner großen Belustigung in Birmingham, in dem Hause, wo ich mir einige Augenblicke vorher noch so verlassen und so unendlich weit von aller Hilfe vorkam, ich hörte deutsche Worte und, o Wunder, vorkam. Welche Worte? Zierliche Verse, Jamben, ich hörte genau, wie dem König Philipp die Rede war. Der König Alba sprach, und Don Carlos ließ etwas von Ritterstolz fallen und von dem zwischen Vater und Sohn stellen, und immer toller und hitziger wurde der Diskurs, man sprach von Blut und Rache, und es war kein Zweifel mehr, es zitierte jemand den göttlichen Herrn Schiller. Da konnte ich denn doch nicht unterlassen, den Kopf ins Zimmer hineinzustecken, um mich nach dem nächtlichen Deklamator etwas umzusehen. Es war eine lange, hagere Gestalt in Hemd und Unterhosen, die auf dem Rande des Bettes saß. Glatt hingen die blonden Haare an den Schläfen hinunter, und beim Scheine einer tief heruntergebrannten Kerze schimmerten bisweilen ein paar deutsche blaue Augen. Ziemlich gut wußte der junge Mensch seine Stimme zu ändern. Herzog Alba nahm sich hübsch aus, noch besser aber Carlos, für den der Deklamator eine besondere Vorliebe zu haben schien, denn jedesmal strich er bei seinen Worten recht träumerisch mit den dünnen Fingern über die Stirn herüber. Mit einem Worte, es war ein unglücklicher Deutscher, der in Birmingham in einer schlechten Wirtschaft nach um 12 Uhr den Don Carlos auswendig lernte. »Und ihre Kamele sollen ihnen geraubt werden, und ich will sie zerstreuen nach allen Winden. Ach Gott, mein dünner Landsmann sah recht unglücklich aus. Hatte er je eine Herde Kamele, so war er selbst jedenfalls das einzige Stück, was davon übrig geblieben, und nach allen Winden zerstreut kam er mir auch vor. Oh, es muß schrecklich sein, als so langer blonder Mensch mit Schillers Don Carlos unter dem Arm durch ferne Länder zu streifen. Und weshalb legte sich der Unglückliche nicht lieber ins Bett? Weshalb sich den süßen Schlaf rauben? Er dauerte mich, der Arme. Ich ergriff einen der großen Reitstiefel, welche in meinem Zimmer lagen, und als der blonde Jüngling gerade mit recht ausdrucksvoller Stimme ausrief, »Sieh, Herzog Alba, da stehst du nun in deines nichts durchbohrendem Gefühle!« Puff, da flog der Reitstiefel mit schrecklichem Geprassel an den Wänden herum. Ich habe auf meinem ersten wie auf allen späteren Streifzügen durch England das Vergnügen gehabt, die Schönheiten Birminghams nur bei Nacht zu genießen. Die große Dunkelheit verhinderte mich daher stets, über jenen merkwürdigen Ort recht ins Klare zu kommen. Viele andere englische Fabrikstädte, deren ich leider genug bei hellem Tage sehen mußte, nehmen sich gewöhnlich in einiger Entfernung wie große Maulwurfhügel aus. Inwendig sind sie gewöhnlich sehr schmutzig. Ein Franzose würde 3 Tage in einer englischen Stadt leben und dann sterben. Ein Italiener hielte es etwa 14 Tage aus und würde sich eine Kugel vor den Kopf schießen. Ein polnischer Jude spräche nach 3 Wochen, es ist genug, und hängte sich bei seinem Barte auf. Nur ein Deutscher schämt sich nicht, oft länger als ein volles, rundes Jahr darin zu verweilen, ohne nur einmal gründlich verrückt zu werden. Ich nehme den Fall an, dass wir eben mit der königlichen Post in einer solchen schrecklichen Gegend ankämen. Wir stiegen vom Wagen, die Nasen sind rot, die Hände wurden kalt, die Füße erfrieren. Wo ist ein Wirtshaus? Dort. Es heißt die Sonne. Gut. Wir wollen uns an dieser Sonne wärmen und treten ein. In der Tür erblicken wir ein blasses Gesicht, dessen Besitzer ein Kellner ist. Der junge Mann trägt Schuhe, weiße, baumwollene Strümpfe, eine helle Krawatte, und die dolchspitzen Zipfel des schwarzen Frackrocks hängen ihm bis auf die dünnen Waden hinunter. Er zeigt uns das Schlafzimmer, wir steigen hinauf, verwickeln uns einige Male mit den Füßen in dem alten Teppich, der die Treppe bedeckt. Wir stolpern und kommen endlich an Ort und Stelle. Dort suchen wir uns ein höchst angenehmes Äußeres zu geben. Wir streichen den Reif aus den deutschen Locken, waschen unsere Hände in Unschuld und Regenwasser, werfen einen Blick umher, rufen aus, »Freundlich, sehr freundlich, das Bett ist gut, die Nacht wird schön« und steigen wieder in den unteren Raum des Hauses hinab. Hier treten wir in ein ziemlich großes Gemach. Auf dem Fußboden Teppiche, von der Decke herunter Kronleuchter, auf den Tischen bemerkt man Zeitungen und Teetöpfe, auf den Stühlen Engländer. Wir stellen uns einige Augenblicke an den Kamin, um das Ganze überschauen zu können. Wir stehen eine Viertelstunde und fangen an, uns sehr zu langweilen. Niemand spricht ein Wort. Wir sehnen uns nach Mitteilung, wir fassen endlich ein Herz, wir nähern uns dem ersten Besten und sagen, um nicht gleich von vornherein sehr geistreich zu scheinen, »Nicht wahr, mein Herr, sehr schönes Wetter heute, sehr schönes Wetter gewesen.« Der Engländer sieht uns an, sieht wieder in seine Teetasse, spricht kein Wort. »Auch gut«, denken wir, und gehen zum Zweiten. »Nicht wahr, dear Sir«, sagen wir, »Aufruhr in Frankreich, haben Sie schon gelesen?« Der Engländer sieht uns an, sieht wieder in seine Teetasse, spricht kein Wort. Wir wandern zu dem Dritten, und wenn wir gerade in Yorkshire sind, sagen wir, »Lieber Herr, wie befindet sich doch der Landprediger zu Wakefield?« Der Engländer sieht uns an, sieht wieder in seine Teetasse, spricht kein Wort. Da steigt eine gelinde Wut in uns auf. »Ihr Briten, ihr Geschöpfe Gottes, seht, an einem frühen Morgen zogen wir von der Heimat aus. Auf den belgischen Eisenbahnen bekamen wir Ohrenbrausen, in Antwerpen ennuierte uns die Kathedrale. Auf dem Kanal lebten wir in beständiger Furcht vor der Seekrankheit. In London prellte man uns an 20 Orten. Auf euren Eisenbahnen sahen wir nichts als eine rote Nase. Auf eurer königlichen Post sind uns die Füße erfroren. Hört, ihr Insulaner, ihr Eingeborenen, wir kommen heute Abend in dieser Sonne an, in dieses Gasthaus. Wir wollen uns nach all den Mühseligkeiten der Reise pflegen und erquicken. Wir suchen, was uns lieber ist als Brot und Wein. Wir suchen das Labsal des Wortes. Und ach, ihr habt es uns versagt. Hört, ihr Kinder Altenglands, ihr seid entweder stolz oder dumm. Gott weiß es, am Ende seid ihr nur klug genug, um Geld zu verdienen. Wir verachten euch, Seela. Kaum sind wir indes mit unserem halblaut gemurmelten Monolog fertig, da fällt uns auch plötzlich ein, wo wir sind. Die Londoner Erinnerungen steckten uns noch zu sehr im Kopfe, wir dachten noch an den freundlichen Alten auf dem Verdeck des Wilberforce, an den höflichen Direktor auf dem Stock Exchange und an so viele andere Leute, die uns in Babylon leutselig entgegenkamen. Wir vergaßen, dass uns die Lokomotive ein paar hundert Meilen weit ins Land hineinschleuderte, wo alle Kultur ein Ende hat. Und erst jetzt sehen wir mit Schrecken ein, dass wir wirklich mitten unter die Barbaren der Industriedistrikte geraten sind und dass von dem ernsten Fabrikanten nicht das zu erwarten ist, was wir bei einem Londoner Flaneur schätzen lernten. Wir suchen uns also, so gut es geht, über die allgemeine Windstille der Konversation zu trösten. Wir greifen in die Rocktasche, ziehen unsere Zigarettendose hervor und bemächtigen uns einer echten Bremerin, die wir so glücklich waren, durch die Douanen hindurchzuschleppen. natürlich als rechtschaffene Leute gegen einen enormen Zoll. Wir reißen der Times den Kopf ab, falten das glatte Papier und sind eben damit beschäftigt, die braune Bremerin an der äußersten Spitze anzuzünden. Da werden wir durch einen Schrei des Entsetzens unterbrochen. In der Ecke des Zimmers richtet sich der Kellner in baumwollenen Strümpfen empor, sein blasses Gesicht ist noch fahler geworden, er hält die Hände über den Kopf ausgestreckt, gleich Moses in der Schlacht gegen die Amalekiter. Jetzt macht er einen Schritt vorwärts. Ihm folgt die Wirtin, welche den Schrei ausstieß. Der Sohn des Hauses macht den Schluss und ist sprachlos. Alle drei stürzen auf uns los, den anderen Gästen entfallen die Teelöffel. »Er raucht! Er raucht!« raunt einer dem anderen zu, und bald sind wir von dem erschrockenen Trio umringt. Die Wirtin faltet bittend die Hände, der Kellner erfasst sanft unseren Arm, der Sohn des Hauses zittert, und ehe wir uns nur besinnen können, sind wir bereits aus dem Gemach entfernt und in ein Rauchzimmer abgeführt. Der Kellner verschließt sorgfältig die Tür. Dort sind wir nun allein mit unserem Grimm und der Zigarre. Wir nähern uns wieder dem Kamin, setzen uns in einen Lehnstuhl, welcher nicht wie gewöhnlich vier Beine hat, sondern wie eine Wiege eingerichtet ist, und schaukeln uns hin und her, unserem Schmerz überlassen.